Mitgefühl ist ein positives Gefühl. Es entsteht angesichts von Leid, doch neuronal wird es von demselben Brennstoff befeuert, wie auch Gefühle von Liebe, Verbundenheit und Friedfertigkeit.
Christine Neff, Professorin für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung.
Mitgefühl ist zum Beispiel nicht Mitleid. Mitleid wäre, dass ich sage, ach du Arme, das ist aber schlimm. Also so mich nicht in den anderen erkenne und mich dafür vielleicht auch schütze, den Schmerz des anderen zu empfinden. Mitgefühl ist auch nicht schwach. Also es ist etwas, was Mut und Kraft braucht, um zum Beispiel hilfreich zu handeln, also den anderen auch entgegenzukommen.
Christine Brähler, klinische Psychologin und Verhaltenstherapeutin.
Mitgefühl. Neue Studien zu einer alten Tugend. Eine Sendung von Ingrid Strobel.
Mitgefühl. Ein Gefühl, wie das Wort schon sagt. Etwas, wonach man sich sehnt, wenn es einem schlecht geht. Und wozu man sich vielleicht gedrängt fühlt, wenn man andere leiden sieht. Man kann es empfinden oder auch nicht. Aber woher kommt es? Und was genau ist das, Mitgefühl?
Anteilnahme am Leid, an der Not oder Ähnlichem anderer,
sagt der Duden.
Mitgefühl ist keine Beziehung wie die zwischen einem Heiler und einem Verwundeten. Es ist eine Beziehung zwischen Gleichen. Mitgefühl wird dann real, wenn wir uns unseres gemeinsamen Menschseins bewusst werden,
sagt die buddhistische Lehrerin Pema Chödrön in ihrem Buch »Geh an die Orte, die du fürchtest«.
Compassion is a feeling of deep sorrow or deep sympathy.
Mitgefühl ist ein Gefühl von tiefer Sorge oder Anteilnahme für jemanden, der leidet, verbunden mit dem starken Wunsch, dieses Leid zu lindern oder zu verringern.
Sagt Paul Grossman, Leiter des psychophysiologischen Forschungslabors an der Abteilung für Psychosomatik und Innere Medizin an der Uni Basel. Eine allgemein verbindliche wissenschaftliche Definition des Begriffs Mitgefühl gibt es nicht und kann es auch noch gar nicht geben.
Research on compassion and loving kindness, serious research is really just beginning and
die seriöse wissenschaftliche Erforschung von Mitgefühl fängt gerade erst an. Studien zur Achtsamkeit gibt es seit Beginn der 80er Jahre, aber zu Mitgefühl erst seit kurzem.
Richard Davidson arbeitet zu beidem, zu Achtsamkeit und Mitgefühl. Er ist Professor für Psychologie und Psychiatrie und Leiter des Forschungslabors für affektive Neurowissenschaften an der University of Wisconsin in Madison. Als er vor rund 30 Jahren mit Kollegen darüber sprach, dass er zu Achtsamkeit forschen wolle, warnten sie ihn, damit setzt du deinen Ruf als seriöser Wissenschaftler aufs Spiel. Dass er sich dem Thema dann doch zuwenden konnte, verdankte er, wie viele seiner Kollegen, dem Molekularbiologen John Kabat-Zinn. Dieser begann Ende der 70er Jahre an der Harvard Medical School die Wirkung von Achtsamkeit für Patienten zu erforschen und entwickelte die Methode der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion, MBSR. Damit ebnete er den Weg für seriöse Studien, wie eben auch Mitgefühl.
Möge ich ein Beschützer für die Schutzlosen werden. Ein Führer für die Reisenden auf der Straße. Und möge ich für diejenigen, die das Wasser überqueren wollen, ein Boot, ein Schiff oder eine Brücke sein.
Diese Verse stammen aus dem Bodhicaryavatara, einem buddhistischen Lehrgedicht, das heute noch als Leitfaden für den Weg des Bodhisattva dient. Eines Menschen also, der gelobt, in diesem und allen künftigen Leben zum Wohle aller Wesen zu wirken. Shantideva, der Verfasser des Bodhicaryavatara, lebte im 8. Jahrhundert in Indien und hatte dieses Bodhisattva-Gelübde auch selbst abgelegt.
Möge ein Regen von Speisen und Getränken fallen, um das Elend des Hungers und des Durstes zu bannen. Und möge ich im großen Äon der Hungersnot ihre Speise und ihr Trank sein.
Es waren Jahrtausende lang die Religionen und spirituellen Traditionen, die Mitgefühl und Achtsamkeit lehrten und einforderten. Und so ist es kein Zufall, dass diese Themen heute oft Forscherinnen und Forscher interessieren, die Buddhisten sind und die Verbindung zwischen ihrer privaten spirituellen Praxis und ihrer beruflichen Forschungsarbeit nicht scheuen. Neurowissenschaftler Richard Davidson zum Beispiel machte sich unter anderem einen Namen, indem er die Gehirne buddhistischer Mönche mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie untersuchte. Zurzeit erforscht er die Wirkung, die regelmäßige Mitgefühlsmeditationen auf das Gehirn und das Verhalten des Menschen haben kann. Bei solchen Meditationen versucht man, zum Beispiel durch stille oder auch laut ausgesprochene gute Wünsche für andere, Mitgefühl in sich lebendig werden zu lassen.
We know that there are certain kinds of changes in the brain that are produced by these practices.
Wir wissen, dass solche Meditationen bestimmte Veränderungen im Gehirn hervorrufen können. Und nun wollen wir verstehen, wie die Veränderungen, die im Gehirn stattfinden, mit Veränderungen im Verhalten zusammenhängen. Wir versuchen zum Beispiel herauszufinden, gibt es Veränderungen in Bezug auf kooperatives Verhalten und Altruismus? Und welche der Veränderungen, die wir im Gehirn messen können, stehen zu welchen Veränderungen im Verhalten in Beziehung?
In einer Studie testete er zwei Gruppen von Probanden. Die einen übten 2 Wochen lang täglich 30 Minuten eine Mitgefühlsmeditation. Die anderen lernten, konstruktiver über schwierige Situationen in ihrem Leben nachzudenken. Am Ende des Experiments fragten die Forscher die Teilnehmer, ob sie ihr Honorar behalten oder für einen guten Zweck spenden wollten. Die Probanden, die meditiert hatten, wollten das Geld deutlich häufiger spenden als diejenigen, die nur nachgedacht hatten. Aber, betont Richard Davidson, diese Forschung steht erst ganz am Anfang. Die bisherigen Ergebnisse erlauben noch keine verbindlichen Aussagen und
wir haben bislang keine abgeschlossenen Langzeitstudien. Und so bleibt die Frage noch offen, ob diese Effekte anhalten. Es wird vermutlich davon abhängen, ob die Leute weiter praktizieren. Wenn man ein bestimmtes Körpertraining einen Monat lang macht und dann damit aufhört, gibt es keinen Grund, warum der positive Effekt anhalten sollte. Und genauso ist es vermutlich auch bei der Mitgefühlpraxis.
Paul Gilbert, Professor für klinische Psychologie an der University of Derby, war einer der ersten, der sich wissenschaftlich mit dem Phänomen Mitgefühl auseinandersetzte. 2009 erschien sein 600 Seiten starkes Buch zum Thema, das erste überhaupt in einem wissenschaftlichen Zusammenhang. Sein eigenes Denken, schreibt er darin, beruhe
auf einem evolutionären, neurowissenschaftlichen Ansatz. Nach diesem Ansatz hat sich die Fähigkeit zu Mitgefühl aus der Fähigkeit für Altruismus und fürsorgliches Verhalten entwickelt.
Paul Gilbert hatte kaum Vorbilder, auf die er sich stützen konnte. Umso mehr inspirierte ihn die Bindungstheorie des Kinderpsychiaters John Bowlby. Der hatte zu Beginn der 50er Jahre herausgefunden, dass die liebevolle und fürsorgliche Zuwendung der Mutter sich nicht nur auf die Entwicklung des Säuglings auswirkt, sondern auch auf das spätere Leben des Erwachsenen. In seinem Buch über Mitgefühl schreibt Paul Gilbert:
Damit half er uns zu erkennen, dass unser Gehirn biologisch darauf angelegt ist, vom Tag unserer Geburt an auf die Liebe und Freundlichkeit anderer zu reagieren.
Das wiederum, fanden Neurowissenschaftler später heraus, beruht darauf, dass es 2 unterschiedliche Stränge oder Systeme von positiven Emotionen gibt. Christine Brähler, klinische Psychologin in München und Berlin und ehemalige Mitarbeiterin von Paul Gilbert, erklärt sie so:
Es gibt dieses dopamingesteuerte System, wo wir, sage ich jetzt mal, wenn wir das Lotto gewinnen würden, auf einmal ganz arg freudig erregt wären. Und diese Art von Glücksgefühl ist sehr kurzlebig. Und dann ebbt es eben sehr schnell wieder ab. Und dieses System hat auch damit zu tun, dass sehr, zum Beispiel, wenn wir uns in der Arbeit irgendwie profilieren möchten, Status haben möchten, aufsteigen, dann kann uns das auch ein Glücksgefühl geben. Und das andere System, was wir oft vernachlässigen, ist eben, Paul Gilbert nennt es das Beruhigungs- und Affiliationssystem.
Dieses beruhigende, nicht von Erfolg und Belohnung angetriebene Gefühlssystem liegt auch dem mütterlichen Fürsorgeverhalten zugrunde.
Und das ist sozusagen auch die Basis von der Evolution her für Mitgefühl.
Jenseits des Atlantiks arbeitete der Zoologe und Verhaltensforscher Franz de Waal schon in den 80er Jahren mit einem sehr ähnlichen Ansatz.
We've been fed for ages now in political science and economics and
Die Politik- und Wirtschaftswissenschaften haben uns jahrhundertelang dieselbe Geschichte erzählt. Wir sind von Grund auf egoistisch. Wir wollen mit anderen immer nur konkurrieren und dabei gewinnen. Wenn wir mal nett zu anderen sind und mit ihnen kooperieren, tun wir das nur, um selbst einen Vorteil zu erlangen. Ich sehe das völlig anders. Ich denke, ja, wir haben im tiefsten Inneren kompetitive und egoistische Neigungen. Aber wir haben ebenso die Neigung zu Altruismus. Und wir haben Empathie.
Altruistic tendencies and we have empathy.
Seit 1990 ist der international renommierte Primatenforscher Professor für Psychobiologie an der Emory University und Leiter des Living Links Center in Atlanta.
Of course, people used to think that empathy is uniquely human.
Natürlich denkt man, Empathie gäbe es nur bei Menschen. Das kommt vermutlich daher, dass Psychologen ein sehr kognitives Verständnis von Empathie haben. Nach dem Motto, Empathie bedeutet, ich kann mich in die Lage eines anderen versetzen und das können eben nur Menschen, weil nur sie über Vorstellungskraft verfügen. Aber alle Säugetiere haben eine Verbindung zu den Emotionen anderer. Und das beginnt vermutlich mit dem mütterlichen Fürsorgeverhalten, das bei allen vorhanden ist. Die weiblichen Säugetiere müssen auf die Gefühle ihrer Nachkommen achten, weil sie sie sonst verlieren. Sie müssen wahrnehmen, ob sie Hunger haben oder frieren oder in Gefahr sind. Empathie beginnt also bei den Säugetieren.
Franz de Waal geht noch einen Schritt weiter. Aus Studien, die er mit Menschenaffen gemacht hat, schließt er, dass einige Primaten sogar über Vorstellungsvermögen verfügen. Ein weiblicher Bonobo zum Beispiel, also eine Zwergschimpansin, verblüffte ihn mit einer äußerst fantasievollen Rettungsaktion.
Sie hatte einen Vogel gefunden, der gegen eine Glasscheibe geflogen war und betäubt auf dem Boden lag, hob ihn hoch und trug ihn an den höchsten Punkt des Geheges, einen Baumgipfel. Dort entfaltete sie seine Flügel und schickte ihn wie ein kleines Flugzeug in die Luft. Dieses Bonobo-Weibchen hatte also eine Vorstellung davon, was einem Vogel guttun könnte. Mit einem Affen hätte es das nicht gemacht. Es hat nicht viel gebracht, denn der Vogel war in keiner guten Verfassung. Aber es war ein guter Versuch. Und es zeigt, dass es in der Lage war, sich in jemand anderen hineinzuversetzen.
Der Schluss, den Franz de Waal aus seinen Beobachtungen zog, war einfach und eindeutig.
If you talk about a brain for compassion, I would argue that probably started with the mammals.
Die Fähigkeit zu Mitgefühl ist schon im Gehirn der Säugetiere vorhanden. Sie ist keine kognitive Errungenschaft, sondern angeboren.
Compassion ist das englische Wort, das dem deutschen Begriff Mitgefühl entspricht. Gleichzeitig wird aber, wie auch oft im Deutschen, ebenso Empathy, also Empathie für Mitgefühl benutzt. Das führt zu einiger Verwirrung. Denn Empathie ist nicht dasselbe wie Mitgefühl.
Empathie ist ein neutraler Begriff. Deshalb assoziieren wir ihn gerne mit etwas Positivem, wie Mitgefühl zum Beispiel. Aber Empathie bedeutet nur, dass man sich mit der Situation und den Gefühlen eines anderen verbindet. Das kann man auf eine gute Art tun, aber auch in einem negativen Sinne.
Empathie ist der erste Schritt auf dem Weg zum Mitgefühl. Nur wenn man sich in einen anderen Menschen einfühlt, ist man imstande, im nächsten Schritt Mitgefühl für ihn zu empfinden. Die Neurowissenschaftlerin und Psychologin Tanja Singer, Direktorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, forscht seit mehreren Jahren zu Mitgefühl. Zusammen mit der Psychologin Olga Klimetzki untersucht sie, was geschieht oder geschehen kann, wenn dieser nächste Schritt von der Empathie zum Mitgefühl ausbleibt. Dann kann Empathie zur Erschöpfung führen. In einem Aufsatz für den Sammelband Pathological Altruism beschreiben die beiden diesen Effekt mit einem Beispiel aus dem alltäglichen Leben.
Wir erfahren, Eine Freundin ist traurig, weil ihre Großmutter gestorben ist. Unsere erste Reaktion wäre Empathie, das heißt, wir würden die Gefühle unserer Freundin teilen. Im nächsten Schritt können wir unsere empathische Reaktion in Mitgefühl transformieren oder in empathiebedingte Erschöpfung. Das hängt von unserer Persönlichkeit ab, unserer Fähigkeit, mit Gefühlen umzugehen und der jeweiligen Situation. Reagieren wir mit Mitgefühl, handeln wir prosozial, also auf die Freundin bezogen, und sind motiviert, ihren Schmerz zu lindern. Reagieren wir aber mit empathiebedingter Erschöpfung, einer ich-bezogenen Haltung, wären wir von unserer eigenen Traurigkeit so überwältigt, dass wir die Situation möglichst meiden und unsere Freundin mit ihrem Schmerz alleine lassen.
In einer Studie zu empathiebedingtem Burnout, an dem vor allem Menschen in heilenden und helfenden Berufen erkranken, versuchten Tanja Singer und Olga Klimetzki herauszufinden, wodurch diese Krankheit verursacht wird. Und gelangten zu dem Schluss:
Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Wenn wir für eine Person, die traurig ist, Empathie empfinden, fühlen wir uns selbst traurig. Bringen wir ihr Mitgefühl entgegen, empfinden wir stattdessen teilnehmende Sorge für diese Person und zugleich die Motivation, ihr Leid zu lindern.
Was wiederum, auch das ergaben jüngere Studien, zugleich das eigene Wohlbefinden und den eigenen Heilungsprozess fördert. Eine der ältesten buddhistischen Praxisübungen ist die liebende Güte-Meditation. Der Text, den die Übenden dabei sprechen, ist nicht strikt vorgegeben, jeder kann ihn nach den eigenen Bedürfnissen variieren. Immer jedoch beginnt er mit guten Wünschen für sich selbst.
Möge ich frei sein von Leid und den Ursachen des Leidens. Möge ich glücklich sein und mich der Ursachen des Glücks erfreuen. Möge es mir wohlergehen. Und möge ich zum Wohlergehen anderer beitragen.
Die Wünsche für sich selbst sollen das Herz des Meditierenden öffnen. Dann kann man die guten Wünsche für geliebte Menschen aussprechen, für Wesen, die leiden und so weiter. Wichtig ist, schreibt die Psychologin Kristin Neff in ihrem Buch Selbstmitgefühl:
Die Praxis der liebenden Güte ist keine Übung in Wunschdenken und wir ignorieren damit auch nicht die Realität des Leidens. Dahinter steht vielmehr die Vorstellung, dass durch die guten Wünsche für uns selbst und andere schließlich entsprechende Gefühle der Liebe, der Anteilnahme und des Mitgefühls aufkommen, die dann ihrerseits in konkrete Akte der Güte und Anteilnahme münden.
In den letzten Jahren haben vor allem Neurowissenschaftler und klinische Psychologen untersucht, welche Effekte Übungen wie diese klassische Mitgefühlsmeditation auf Körper und Psyche des Menschen haben. Und egal auf welche Methode sie sich stützten, die Ergebnisse stimmen fast vollständig überein. Der Psychologe Paul Grossman fasst sie in einem Übersichtsartikel für die Clinical Psychology Review so zusammen:
Liebende Güte und Mitgefühlsmeditation werden übereinstimmend mit einer Zunahme von positiven und einer Abnahme von negativen Affekten verbunden. Neuroendokrinologische Studien legen nahe, dass Mitgefühlsmeditation stressbedingte Immunreaktionen und Traumata verringern kann. Bildgebende Verfahren legen nahe, dass liebende Güte und Mitgefühlsmeditation verstärkt Gehirnregionen aktiviert, die für die Verarbeitung von Gefühlen und für Empathie zuständig sind. Zudem haben klinische Studien ergeben, liebende Güte und Mitgefühlsmeditation erweisen sich in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie als hilfreich in der Behandlung von psychischen Problemen wie Depression, soziale Angststörung, Partnerschaftsproblemen und Wut. So wie ich mich selbst beschütze gegen alles Unerfreuliche, so klein es sei, genauso will ich anderen zuliebe handeln und sie mit Mitgefühl beschirmen und beschützen.
Im Buddhismus wird Mitgefühl seit 2500 Jahren geübt. Es steht im Zentrum vieler Lehren und Meditationspraktiken und gehört zu den vier unermesslichen Geisteshaltungen.
Da ist von Liebe, Metta oder Maitri die Rede, von Karuna, eben dem Mitgefühl, oder Mahakaruna, dem großen Mitgefühl. Und dann gibt es auch noch die Freude oder die Mitfreude und den Gleichmut. Und deswegen wird Mitgefühl in der buddhistischen Tradition regelrecht trainiert in Meditationen mit Vergegenwärtigung bestimmter, auch leidvoller Szenarien, mit Reflexionen.
Yeshe Udo Regel ist buddhistischer Lehrer und Leiter eines Meditationszentrums in Bonn. Er lehrt unter anderem auch Meditationen zur Erweckung von Mitgefühl. Dabei stößt er oft auf die Erwartung, diese Übungen müssten letztendlich zu einem entsprechenden Handeln führen. Diese Haltung nehmen im Westen mittlerweile viele Buddhisten ein. Im traditionellen Sinne aber, betont Yeshe Udo Regel, wird unter Mitgefühl nicht so sehr ein praktisches Verhalten verstanden, sondern eine grundlegende Geisteshaltung.
Man entwickelt erst einmal Mitgefühl für jemanden, den man schon mag. Und dann kann man allmählich die Praxis immer mehr ausdehnen. Das höchste Ideal ist, ähnlich wie im Christentum, dass man auch seine Feinde, seine Peiniger in das Mitgefühl einbezieht. Aber das ist natürlich keine einfache Übung. Dazu muss quasi das Fundament des Mitgefühls schon mal sehr stark sein.
Die buddhistischen Übungen beginnen nicht zufällig damit, dass man für sich selbst Mitgefühl hervorruft.
Wir haben herausgefunden, dass, wenn man das Mitgefühl für sich selbst stärkt, das auch die Fähigkeit stärkt, für andere da zu sein.
Kristin Neff ist Professorin für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung an der University of Texas in Austin. Sie erforscht seit 10 Jahren die Qualität und den Nutzen von Selbstmitgefühl und ist dafür heute eine weltweit anerkannte Expertin. Wie Richard Davidson und Paul Grossman ist auch Kristin Neff Buddhistin. Sie kannte schon als Studentin Praktiken wie die liebende Güte-Meditation und damit, implizit, die positive Wirkung von Selbstmitgefühl. Mit ihrer Forschungsarbeit brachte sie das allerdings nicht in Zusammenhang. Vorerst.
Ich habe nach der Promotion 2 Jahre lang mit einer Wissenschaftlerin gearbeitet, die führend in der Erforschung des Selbstwertgefühls ist. Und dabei habe ich die großen Vorteile entdeckt, die Selbstmitgefühl gegenüber dem Selbstwertgefühl hat.
Das war damals ein gewagter Gedanke. Seit den späten 80er Jahren galt die Stärkung des Selbstwertgefühls in den USA als eine Art Wunderwaffe gegen Minderwertigkeitsgefühle, Jugendkriminalität und Drogenprobleme. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht. Kristin Neff erklärt einen wichtigen Grund dafür.
Wir haben jede Menge Selbstwertgefühl, wenn alles gut läuft und die anderen uns mögen. Aber es lässt uns im Stich, wenn uns etwas misslingt und wir uns abgelehnt fühlen. Selbstmitgefühl dagegen beinhaltet keine Selbstbewertung. Es beinhaltet einfach nur, dass wir liebevoll und verständnisvoll mit uns umgehen und uns voller Mitgefühl bewusst sind, dass es schwierig sein kann, ein menschliches Wesen zu sein. Selbstmitgefühl springt genau in dem Moment in die Bresche, in dem uns das Selbstwertgefühl im Stich lässt.
Kristin Neff arbeitete bereits an ihrem Forschungsprojekt zu Selbstmitgefühl, als sie erfuhr, wie sehr es auch in den schwierigsten Situationen hilft. Ihr Sohn Rowan hatte sich schon als Baby ungewöhnlich verhalten. Die Vermutung, er könnte autistisch sein, lag nahe. Und als Rowan 18 Monate alt war, wurde sie bestätigt.
Als ich die Diagnose bekam, habe ich zum Beispiel nicht gegen den Schmerz angekämpft. Ich habe mir erlaubt, voller Mitgefühl zu empfinden, was ich gerade empfand. Dadurch fand ich ziemlich schnell aus diesem Zustand des Kummers wieder heraus und konnte mich meinem Sohn zuwenden und ihn als den wunderschönen Jungen sehen, der er ist, und ihm mein Herz öffnen.
Die Probleme, vor die ein autistisches Kind seine Eltern stellt, lösten sich nun natürlich nicht in Luft auf. Sie fingen erst richtig an.
Einmal im Flugzeug, da war Rowan 4, begann er zu schreien und hörte nicht mehr auf. Die anderen Passagiere hätten uns am liebsten umgebracht. Rowan sieht ja ganz normal aus, also haben sie sich gefragt, warum flippt der Kleine so aus und warum hat diese Mutter ihr Kind nicht im Griff? Ich fühlte mich so hilflos, ich dachte nur, was kann ich tun? Was kann ich tun?
Sie beschloss, auf die Toilette zu gehen und Rowan den Mund zuzuhalten. Aber die Toilette war besetzt.
Imagine being in that little space outside the bathroom on a plane with an absolutely screaming his lungs off 4-year-old child.
Ich stand also mit einem Vierjährigen, der sich die Lunge aus dem Hals schrie, vor der verschlossenen Toilettentür eines Flugzeugs, in diesem engen Gang, und begriff plötzlich, ich kann nichts tun. Die einzige Option, die ich jetzt habe, ist Selbstmitgefühl. Also nahm ich mich selbst in den Arm und versicherte mir, ja, es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Situation für dich. Und so unglaublich es klingt, in dem Moment veränderte sich alles. Es war okay. Ich wurde ganz ruhig. Und als ich mich so beruhigte und tröstete, übertrug sich meine Energie, die jetzt friedlich war und nicht mehr so aufgeregt, auf Rowan. Und er fing an, sich zu beruhigen.
Selbstmitgefühl, betont Kristen Neff, ist kein Wundermittel. Es ist eine Fähigkeit, über die wir alle verfügen, die aber, wie das Mitgefühl für andere, geübt sein will. Gerade in einer Gesellschaft, in der oft der innere Kritiker oder die innere Kritikerin das große Wort führen. In der die Devise lautet, halt die Ohren steif und nicht, nimm dich mal liebevoll in den Arm. Viele verwechseln Selbstmitgefühl auch mit Selbstmitleid und Egozentrik und lehnen es deshalb ab. Doch das eine unterscheidet sich deutlich vom anderen.
The first is a sense of common humanity. So when you have self-compassion, what happens is
zu Mitgefühl gehört die Einsicht in die geteilte menschliche Erfahrung. Wenn man also Selbstmitgefühl aktiviert, ist man sich bewusst, ich leide nicht alleine. Alle Menschen machen die Erfahrung von Unvollkommenheit, Versagen und Schmerz. Selbstmitgefühl ist nichts Egoistisches. Denn je mehr liebevolle Unterstützung man sich selbst gibt, desto mehr emotionale Ressourcen hat man für andere übrig. Logisch. Wenn man sein Herz für sich öffnet, ist das Herz offen. Ein alter Cherokee-Indianer unterhielt sich mit seinem Enkel. Großvater, fragte der Junge, sind wir Menschen gut oder böse? Das kommt darauf an, erwiderte der alte Mann. Jeder von uns beherbergt zwei Wölfe in seinem Herzen. Der eine ist der Wolf der Gier und des Hasses. Der andere ist der Wolf der Liebe und des Mitgefühls. Und welcher Wolf ist stärker, wollte der Junge nun wissen. Der, den du fütterst, sagte der Großvater.